Herr, das ist ein Vorrecht, dass du hörst, was uns bewegt. Vielen Dank, lieber Herr, dass wir dir jetzt alles sagen dürfen, was uns umtreibt und beschäftigt hat. Ganz herzlichen Dank. Und wir wollen auch in diesen Tagen Ruhe finden bei dir. Rede zu uns, wir wollen hören. Amen. Ich habe mit Ihnen heute Abend was ganz Kompliziertes vor. Was ganz Schwieriges. Und zwar Daniel 9. Eine der dunkelsten Bibelstellen überhaupt. Daniel 9, Vers 24. Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel. Helfen Sie Ihrem Nachbar, das zu finden. Ist keine Schande, wenn man es nicht findet. Daniel 9, Vers 24. Das Buch Daniel ist für uns sehr leicht verständlich, wenn wir die ersten Kapitel ansehen. Sie wissen, dass der Daniel als junger Mann in die Gefangenschaft nach Babel geführt wurde und dort ausgewählt wurde, um Nachwuchs zu werden für die Verwaltungsdienststellen des dortigen Reiches, am babylonischen Hof. Die Babylonier hatten eine tolle Handhabung. Es wäre gut, wenn unsere heutigen Imperialisten mehr in der Bibel lesen würden, denn sie können das immer wieder sehen. Es geht nur gut mit der Verwaltung der Völker, wenn man aus dem betreffenden Volk Leute berufen kann, die die Verantwortung übernehmen. Es geht nie gut, wenn fremde Menschen über andere Völker herrschen. Denken Sie an die Kolonialreiche und die Spannungen und Bürgerkriege und Revolution. Die Babylonier hatten die große Idee und sagten, wir holen uns frühzeitig junge Leute raus, erziehen die und berufen die in Top-Stellungen, damit unser Reich wirklich ein Vielvölkerstaat wird. Daniel gehört dazu. Sie wissen, wie Daniel ein Beter war. Sie wissen, wie Daniel die Träume deuten kann und wie er in die Löwengrube geworfen wird. All das soll uns heute Abend nicht beschäftigen. Kapitel 9 geht es um eine Weissagung. In diesem Kapitel ist zuerst ein ganz wichtiges Bußgebet. Das ist ein Modell, wie wir uns beugen sollten unter die Schuld. Denn Daniel war ja persönlich gar nicht schuldig. Er beugt sich unter die Schuld seines Volkes Israel. Wir waren ungehorsam. Das ist in der Bibel ein ganz besonderes Modell des stellvertretenden Eintretens für ein schuldig gewordenes Volk. Vers 18, wir liegen vor dir mit unserem Gebeten, vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Jetzt lese ich von Vers 20 ab. Als ich noch so redete und betete und meine und meines Volkes Israels Sünde bekannte und mit meinem Gebet für den heiligen Berg meines Gottes vor dem Herrn, meinem Gott lag, also für den Tempelberg, für Jerusalem. Eben als ich noch so redete in meinem Gebet, da flog der Mann Gabriel, also der Engel, den ich zuvor im Gesicht gesehen hatte, um die Zeit des Abendopfers dicht an mich heran. Er unterwies mich und redete mit mir und sprach, Daniel, jetzt bin ich ausgegangen, um dir zum rechten Verständnis zu verhelfen. Denn als du anfingst zu beten, erging ein Wort und ich komme, um dir's kundzutun, denn du bist von Gott geliebt. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Wir wollen Verheißungen, die auf das Kommen Jesu hindeuten, hier miteinander untersuchen. Und was uns heute Abend faszinieren soll, ist, wie die Bibel selbst an Stellen, die wir normalerweise beim Bibellesen überschlagen, weil sie uns zu kompliziert sind, ungeheuer exakt und zuverlässig ist. Es geht hier um die Frage der Weissagung, der Zukunftsvoraussagung. Daniel bekommt nach dem Gebet von dem Engel einen Hinweis und sagt, dass Gott ihm jetzt etwas enthüllen will. Und zwar auf das Gebet hin. Auch das soll uns wieder Mut machen, wie Gott auf unser Gebet wartet. Ehe Sie rufen, will ich Ihnen antworten. Und dann denken wir, dann ist doch gar nicht nötig zum Beten, wenn Gott schon so früh, ehe wir rufen, schon antwortet. Nein, er handelt erst auf das Gebet seiner Gläubigen hin. So war es bei Daniel und er zeigt ihm die Zukunft. Denn Daniel hat das ja ungeheuer belastet. Was wird aus Israel, auf den Verheißungen mit Jerusalem? Heute an dem Tag, ich habe es noch nicht im Fernsehen gesehen, was der Arafat vor der UNO gesagt hat. Aber das Ding wird wahnsinnig kompliziert. Und Sie können jetzt in den Nachrichten erleben, wie sich biblische Weissagen erfüllen, wie das Problem Jerusalem immer komplizierter wird. Auch nach den Prophetenworten. Wie sich die Völker der Welt zusammentun gegen Israel. Natürlich sagen wir, aber die müssen doch nachgeben den Palästinensern. Ja, wenn es eine Lösung geben würde. Es gibt keine. Es gibt bis heute keine Möglichkeit, irgendwo einen Weg der Koexistenz zu finden. Und das Volk Israel kann auch von der Klagemauer nicht weg, von den Steinen des Tempels Salomo. Es wird all denen, die dann im Juni wieder dabei sind, so gehen, dass wir sagen, jetzt müssen wir nach Israel. Und irgendwo etwas spüren, dass das nicht ein politisches Kalkül mehr ist, sondern wir gehören zum Volk Gottes. Und das nicht bloß eine Frage des rechten politischen Taktierens. Israel hat seit der Vertreibung im Jahre 70 keine Heimat mehr gehabt. Und dass Gott es wieder so erfüllt, das ist uns sowieso rätselhaft. Sie haben den Sechstagekrieg miterlebt, das ist uns überhaupt merkwürdig. Wie das überhaupt wieder kam, wie die Jerusalem erobert haben. Ich habe mir es immer wieder erzählen lassen, wie die da durch das Löwentor rein sind. Und letztes Mal haben wir es ja erlebt, wo ein Jude mit den Schäfchenlocken auf den Tempelberg ging. Und wie die Wachen des Islam ihm hinterher sind und ihn gejagt haben. Und er hat das Recht sich rausgenommen, als Jude auch dort oben zu sein. Die strenggläubigen Juden gehen ja sonst nicht drauf, weil sie die heiligen Steine nicht mit den Füßen treten wollen. Aber das sind die provokativen Juden, die den Konflikt suchen. Und da gab es also fast eine Schlägerei. Es war unheimlich dramatisch. Das ist noch gar nicht abzusehen, wenn einmal dieses entrollt, wenn die sagen, wir wollen unsere Opfer wieder auf dem Tempelberg da oben tun. Wir haben nur am Abend gesehen, dass bei den Ausgrabungen, und zwar, wenn wir abends um 11 nochmal die Klagemauer sind, da sind neue Ausgrabungen und da hat man unterirdische Gänge gesucht. Und die haben sich unten eingeschlossen in diesen Gängen. Man hat nur gesehen, dass sie ganz weit unter den Tempelberg, das ist unter der Oma-Moschee, noch durchgelaufen sind. Offenbar haben die Juden sich jetzt Gebetsplätze geschaffen unterhalb des Tempelbergs, im großen Felsmassiv. Das sind alles Dinge, die ja auf eine Spannung zutreiben und nur für den Bibelkenner überhaupt erklärbar werden. Und dass die Weltgeschichte noch einmal um Jerusalem kreist, ist ungeheuer. Aber jetzt wollen wir nicht da stehen bleiben, sondern Gott zeigt diesem für Jerusalem interessierten Daniel, was kommen soll. So merke nun auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Was ist ein Gesicht? Ein Gesicht ist eine Vision, eine Schau. Es wird heute viel von der Schau gesprochen und sagen, ich brauche auch so eine Vision und Leute versetzen sich in eine Ekstase und einen Trancezustand, um ein Gesicht zu haben. Es ist aber interessant, dass hier gesagt wird, achte auf das Wort, damit du das Gesicht verstehst. Das Gesicht wird mir nur durch Wort erkennbar. Und liebe Schwestern und Brüder, Gott hat uns seinen ganzen Willen in seinem Wort kundgetan. Und Sie werden immer auf dem Holzweg sein, wo Sie neben dem Wort der Bibel irgendeine Erleuchtung suchen. Sie können sagen, es hat mich beglückt und es hat mich high gemacht, aber es wird Ihnen nicht die Wahrheit gezeigt haben. Die Wahrheit finden Sie nur im Wort. Erhalt uns Herr bei deinem Wort. So war es schon zu den Zeiten der Reformation so. Wir wollen am Wort bleiben und durch das Wort auch die Zukunft voraussehen und wissen, soweit wir sie wissen dürfen. So, das war meine Vorbemerkung. Und jetzt kommt das Schwierige. 70 Wochen sind verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Dann wird dem Frevel ein Ende gemacht und die Sünde abgetan und die Schuld gesühnt und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht und Gesicht und Weissagung erfüllt und das Allerheiligste gesalbt werden. So wisse nun und gib Acht. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben, wiewohl in kummervoller Zeit. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen, die Stadt und das Heiligtum zerstören. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Er wird aber vielen den Bund schwer machen eine Woche lang. Und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen und im Heiligtum wird stehen ein Gräuelbild, das Verwüstung anrichtet, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ich bin überzeugt, dass uns Gottes Wort nicht sagt, was unwichtig ist. Also gehen wir mal ran an die Arbeit. Ausgezeichnet ist Gerhard Meyer mit einem Kommentar zum Buch Daniel im Brockhaus Verlag neu erschienen. An das habe ich mich hauptsächlich gehalten. Was halten Sie eigentlich von solchen Symbolen? Wir brauchen das nicht. Also ich könnte jetzt heute auch sagen, wenn ich darüber predigen müsste, ach Leute, lasst doch mal die Rechnerei. Aber in einer Bibelstunde halte ich es mal für wichtig, auch mit diesen Dingen zu beschäftigen. Sie wissen, dass unser guter Vorvater Johann Albrecht Bengel die Zahlen auch der Offenbarung genommen hat und daraus sogar Berechnungen angestellt hat. Es gibt manche, die tun das leicht hinweg. Bei Johann Albrecht Bengel war es keine Neugier, sondern war es eigentlich nur eine Sache, dass er sagte, die Zahlen sind uns ein Stück weit enthüllt. Wir tun gut daran zu sagen, Jesus hat uns bewusst nicht die Stunde seines Kommens sagen wollen, aber hier ist mir es wichtig. Und ich will gleich sagen, dass die bibelkritischen Theologen, besonders in Deutschland natürlich, sagen, also Prophetie gibt es grundsätzlich nicht. Das ist der erste Satz. Und weil es keine Prophetie gibt, ist es wahrscheinlich geschrieben worden, als das alles passiert war. Wann ist das passiert? Also das ist wahrscheinlich passiert im Makkabäerkrieg. Da gab es im Jahr 167 so eine Sache, dass da eine Tempelschändung vorgekommen ist. Und wahrscheinlich hat es dann einer im Rückblick in den Propheten den Mund gelegt. Ein Beweis für diese Sache gibt es nicht. Das ist eine typische Hypothese, wie man versucht, etwas zu erklären. Interessant ist schon, dass die englischen Theologen alle davon überzeugt sind, dass es echte Prophetie ist. Ist auch ganz klar. Es geht nämlich meines Verständnisses nach natürlich auf die Zeit Jesu. Und wenn Sie wissen wollen, warum, dann halten wir uns an das Wort Jesu, Matthäus 24, Vers 15, in seiner Endzeitrede. Da erwähnt Jesus diesen Vers. Wenn ihr sehen werdet das Gräuelbild der Verwüstung stehen an der heiligen Stätte, wovon gesagt ist durch den Propheten Daniel, Daniel 9, Vers 27, wer das liest, der merke auf, alsdann fliehe auf die Berge. Jesus redet von einem Geschehen, das von Jesus aus betrachtet noch kommt. Wann ist gekommen? Im Jahr 70. Also so hat Jesus Daniel 9 ausgelegt. Darum ist es keine unwichtige Stelle, wenn Jesus zitiert. Wenn Sie Gerhard Meyer nochmal lesen, da gibt es eine Fülle sogar von Bezügen innerbiblischer Art, die auf diese Stelle des Daniel beziehen. Eine wichtige Stelle in der jüdischen Gemeinde. Aber was mir ganz entscheidend wichtig ist, wie hat Jesus diese Stelle ausgelegt? Er hat es bezogen auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70, die bevorsteht. Übrigens, alle jüdischen Ausleger legen es genauso aus, dass sie es auf die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 beziehen. Wenn Sie hier mit dem Rabbi in der Synagoge sprechen, sagt er, es gibt niemand anders im Judentum, der Daniel 9 so versteht. Jetzt interessiert es uns aber, dann gibt es einen Sinn mit diesen Jahrwochen und hat das eine Bedeutung. Für mich hat es jetzt eine ganz wichtige Bedeutung, nicht um spitzfindig etwas zu berechnen, sondern wir sagen doch so gern, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Wenn also bei Gott wirklich selbst eine wirre Geschichte bis hin zu dem schrecklichen Erlass eines Augustus, den hat ja nicht Gott gemacht mit der Volkszählung, aber wenn Gott selbst die bösen Ratschläge der Menschen so benutzen kann und damit die Erfüllung der Zeiten bringt, und bei Gott ist das alles schon in einen Plan hineingepackt, womit er sogar die bösen Absichten der Menschen durchkreuzt und sein Heil macht, dann ist das für mich eine ganz tröstliche Sache. Und deshalb interessiert mich das, ob das von Anfang an wirklich eine Prophetie war. Ja, denn 77 Wochen. Jetzt müssen wir Hebräisch machen. Die Juden haben ja immer eine bildhafte Ausdrucksweise. Was ist eine Woche? Eine Woche hat 7 Tage. Und das hebräische Wort für Woche heißt eigentlich 7-Einheit. Ist doch klar, Woche ist 7-Einheit. Also 7 und das Wort für Woche ist im Hebräischen in den Konsonanten ähnlich. Vokale werden ja sowieso gar nicht geschrieben. Also 7 Einheiten. 70 7-Einheiten. Ist eine interessante, symbolische Bedeutung. Aber nicht bloß eine symbolische, sondern hat eine Bedeutung. Wo treffen wir noch einmal die 70 mal 7? Die treffen wir beim Sabbatjahr. 3. Mose, Ungrad. 49 Jahre und das 50. Jahr war so, dass wieder alles zurückgegeben wird. Hat in der Planung Gottes einen großen Sinn. Jetzt wäre es ja sensationell, wenn es sich tatsächlich um Einheiten handeln würde, die im Heilsplan Gottes ablaufen, die wir rückblickend nur verstehen können, so wie Jesus sagt, wer es liest, der merke darauf und sagt, das ist ja wunderbar, wenn selbst das Kommen Jesu in dem Plan Gottes ganz schon so angekündigt drin wäre, nicht um uns spitzfindig was ausrechnen zu lassen, sondern um uns zu freuen, wie unser Herr die Welt regiert. Ja, jetzt gucken wir das also an. 70 mal 7 sind 490. 490 Jahre. Wo kriegen wir eine solche Einheit hin? Wenn wir den modernen bibelkritischen Theologen folgen würden und sagen, das Ganze ist irgendwo in der Makkabäerzeit im Jahr 180 geschrieben und wir rechnen diese 400, Jahre darüber, kommen wir auf überhaupt keinen Sinn. Das macht den bibelkritischen Theologen nichts aus, da sie sowieso nicht der Meinung sind, dass das einen Sinn hätte. Ja, das ist eine Symbolik und damit ist es für sie erschöpft. Für uns ist es aber trotzdem wichtiger, um das noch einmal zu prüfen. Das mit den 7 haben wir an der Offenbarung immer wieder. Dass es die 7 Plagen, die 7 Zorngerichte und Zornschalen und so weiter. Jetzt wollen wir es also doch noch einmal sehen, wie das werden wird. Siebzig Wochen sind verhängt und jetzt gehen wir mal weiter auf Vers 25. Von der Zeit an, als das Wort erging, Jerusalem werde wieder aufgebaut werden, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Ja, und 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen und Gräben. Wann war Jerusalem wieder aufgebaut? Wir wissen bei Nehemia, wie er wieder aufgebaut hat. Wir können sogar ziemlich genau ausrechnen, wird etwa im Jahr 440 sein vor Christus. Wenn wir jetzt die 62 Wochen mal 7 rechnen, wieder 62 mal 7, kommen wir auf das Jahr 6 vor Christus. Stimmt's? Das sind 434 Jahre. Von 440 kommen wir aus dem Jahr 6 vor Christus. Das wissen Sie ja, dass da bei der Kalenderumrechnung einiges schwierig gewesen ist. Wenn Sie an die Sternkonstellation jetzt beim Stern von Bethlehem denken, wir kommen ja immer auf diese Jahre 6 vor Christus. Im Jahr 4 vor Christus ist der Herodes, der Bösartige, gestorben. Jesus ist vermutlich 6 vor Christus geboren. Deshalb wegen der Zeitumstellung, die erst 1000 Jahre später so berechnet wurde. Schwierig. Die erste Volkszählung im Römerreich war in diesem Zeitraum. Wir kommen genau in einen Raum und hätten einen Sinn in den 62 Wochen. Ich möchte nochmal ganz deutlich sagen, da hängt für unseren Glauben nichts dran. Aber es ist mal interessant, auch sowas in der Bibel nachzuholen. Es würde mir leid tun, Sie würden bloß noch solchen Spielereien sich hingeben. Wir finden in der Bibel auch viel anderes, aber es darf uns auch einmal in einer Schulung wichtig sein, das durchzusehen. 62 Wochen lang wird es wieder aufgebaut sein mit Plätzen. Lesen Sie im Nehemia-Buch, was viel von Plätzen sind. Was sind die Gräben? Das sind die Befestigungsanlagen. Wiewohl in kummervoller Zeit. Die schreckliche Zeit. Kein Wort von dem Tempel, weil der kümmerlich war, gar nichts. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden. Was schreibt er? War ja zur Zeit Jesus schon lang kanonisches Buch. Das ist nicht nach Jesus geschrieben. Von welchem Gesalbten soll sonst die Rede sein im Judentum? Wer war Gesalbter? Könige gab es keine mehr in Israel. Herodes wurde nie als Gesalbter bezeichnet. Ein Gesalb, was heißt ausgerottet, wird vernichtet werden, wird hingerichtet werden. Im hebräischen Wort sind deutliches Hinweis, dass sinnvoll nur von einer schmachvollen Kreuzigung her verstanden werden kann. Zweifellos, Todesstrafe wird vollzogen und nicht mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt und das Heiligtum zerstören. Wer hat die Stadt zerstört? War der Titus, der spätere Cäsar in Rom? Wer denn sonst? Das kennt der Triumphbogen des Titus, der heute noch in Rom steht, wo der siebenarmige Leuchter abgebildet ist. Er wird kommen. Aber dann kommt das Ende durch eine Flut. Und bis zum Ende Flut von Soldaten, von Armee, die herströmt über die Stadt. Und bis zum Ende wird es Krieg geben und Verwüstung, die längst beschlossen ist. Jetzt haben wir die 6 Wochen, die, was waren es vorne, 7 Wochen, die haben wir noch gehabt. Wo sind die im Vers? Jawohl. Wo haben wir denn die ersten Wochen gehabt? 25. Richtig. Von der Zeit, bis ein Gesalbter, ein Fürst kommt, sind es 7 Wochen. Und 62 Wochen wird es wieder aufgebaut sein. Der Aufbau Jerusalems war vom Jahr 440 bis zum Jahre 6 vor Christi Geburt. Die erste Weissagung vom Wiederaufbau Jerusalems, wo finden wir die überhaupt? Das müssen wir noch einmal schauen. Beim Daniel finden Sie überhaupt sehr viel Bezüge auf den Propheten Jeremia. Der Daniel lebte in den Worten Jeremias. Es sind ganz viele Ähnlichkeiten, wenn man das mal sorgfältig vergleicht. Und wenn wir dann einmal schauen, wo hat Jeremia zum ersten Mal die Weissagung von der Wiederherstellung Israels? Dann kann man im Grunde so sagen, er hat 3-mal schon die Ankündigung von der Wiederherstellung Jerusalems. Er hat es aber am deutlichsten Jeremia 30 und 31, in den großen Friedenskapiteln. Jeremia 30, Vers 18, Jeremia 31, 18 und folgende. Wunderbar beschrieben, Jerusalem wird wieder aufgebaut werden. Und das steht auch hier dran. Von der Zeit an, als das Wort erging, Vers 25, Jerusalem werde wieder aufgebaut, sind 7 Wochen. Die Zeit, wo dies, wenn man das nachrechnet, das war im Jahr 500, ich habe jetzt die exakten Zahlen gar nicht da, aber es ist hochinteressant, 588 bis 539 wird ein Fürst kommen. Sind es 7 Wochen. Dieses Fürst bezieht sich nicht auf Jesus. Denn es sind 7 Wochen. Das ist vom Jahr 588, kurz vor der Zerstörung Jerusalem, war 587, bevor die Jeremia fliehen musste, sind es 49 Jahre, dann kommen wir aufs Jahr 539. Welcher Fürst kommt da? Bezieht sich nur auf den Kyros, den Perser, der in Jesaja 45 als Gesalbter sogar bezeichnet wird. Sie können die Stelle noch aufschlagen, Jesaja 45, Vers 1. Der hat nämlich damals eingeleitet die Rückkehr der Israeliten. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten zu Kyros. Dass ausgerechnet der Perserkönig sogar als Gesalbter Gottes bezeichnet wird. Wir haben als die erste Einheit, die hier genannt ist, von den 49 Jahren, von der ersten Ankündigung Jeremias, bis zu dem Kyros, der taucht im... Brauche ich mir die Daten alle wieder vergessen, bloß dass es einen Sinn hat, wenn man sich mal die Mühe macht und wirklich in der Bibel schafft. Dann ist eine Pause, es ist nicht nonstop beschrieben, und setzt wieder ein mit der nächsten Zeiteinheit, Jerusalem steht aufgebaut da. Die erste 7er-Einheit von 49 Jahren, das 50. Jahr fehlt, das Sabbatjahr gibt es noch nicht, das kommt vielleicht in der Ewigkeit. Aber dann kommt die nächste Einheit, mit den 434 Jahren, Jerusalem ist wieder aufgebaut und dann haben wir noch einmal 70 Jahre bis zur Zerstörung des Tempels. Wir haben 70 Jahre bei der babylonischen Gefangenschaft als eine feste Einheit Gottes. Was soll das Ganze? Ich kann mich einfach dran freuen und sagen, es gibt in der Bibel und im Plan Gottes Dinge, die ich jetzt nicht verstehe. Ich kann sie ahnen. Ich kann sehen, dass Gott seine Zeiten hat. Ich kann mich freuen, dass Gott diese Welt in Händen hat. Aber wir wollen uns jetzt dem Inhalt zuwenden. Es reicht, das Äußere geprüft zu haben. Man könnte viel sagen über das Gräuelbild, das im Heiligtum aufgestellt wird, die römischen Adler und was alles da noch kam. Die Weissagung ist so unheimlich exakt, dass man nur staunen kann, aber die größte Aussage steht doch dann im Vers 24. Dass nämlich nicht gesagt wird, wenn die 70 Jahre um sind, ist wahnsinnig heiß, oder bin ich bloß so heiß. Ich glaube doch, das haben wir statisch wieder viel zu... Frau Ludwig, jetzt möchte man Sie nicht mehr plagen, bloß wenn man es noch schön umleitet, der Chor ist vielleicht nachher froh, wenn wir den Hebel umstellen. Das ist so ein Thermostat, wenn der mal verändert ist, und dann kann es sein. Aber bloß nochmal, die Weissagung auf die 70 Jahre zielt nun nicht auf den Aufbau des Tempels, das man erwartet. Und dann wird Jerusalem blühen, dann werden die Völker nach Jerusalem wallfahren, so kennen wir viele, aber dann wird Israel leuchten. Sondern völlig ungewöhnlich für einen Daniel, der in der Gefangenschaft ist, der die offenen Fenster nach Jerusalem hat, der jeden Morgen betet in Richtung Jerusalem und sagt, wann endlich wird der Tempel wieder gebaut werden, der die Erwartung hat, Israel muss zum Leuchtpunkt werden, zum Stadt auf dem Berge, der sieht auf einmal nur eines. Dem Frevel wird ein Ende gemacht. Was ist der Frevel? Der Frevel ist der Aufruhr gegen Gott. Die Gottlosigkeit, die sich erhebt seit dem Sündenfall, dass Menschen Gott auf die Seite schieben, eigenmächtig handeln. Das hat ja den Jeremia dauernd bedrückt. Sie suchen sich löchrige Brunnen und verlassen die lebendige Quelle. Und wie kann man denn so verrückt sein, dass man die Gebote Gottes in den Wind schlägt? Sie reden Friede, Friede, und da ist doch kein Friede, ist noch von Gott weggelaufen. Wie er über die Hirten klagt und sagt, das sind doch keine Hirten. Die betreuen doch das Volk nicht. Die weiden sich doch selber. Die müssen doch zu Gott zurückführen. Der Urfrevel ist, dass wir alle gegen Gott sind. Wann wird denn der Frevel aufgehoben werden? Dass die Herzen zu Gott bekehrt werden. Dass man ein neues Herz hat, das in den Bahnen Gottes, erst wenn der Christus, der Messias, kommt, der Menschen bekehrt und sie an Gott bindet. Die alte Erwartung, es wird einer kommen, ein neues Herz geben, einen neuen Sinn, dass sie in meinen Geboten wandeln, meine Rechte halten und danach tun. Eine ganz schlichte Erwartung, die Erneuerung, die Daniel erhofft, kommt durch eine innere Bekehrung Israels. Ihn interessiert gar nicht der Wiederaufbau der Stadt. Ihn interessiert den Frevel. Nein, Gott will das. Und er deutet so deutlich auf das Heilswerk des kommenden Messias hin. Und darum lesen wir das jetzt als Adventsverheißung der Bibel. Er wird den Frevel ein Ende machen. Für uns eine Ermutigung, darum geht es in der Adventszeit, dass wir uns bereitet, doch fein tüchtig den Weg, den großen Gast macht, seine Steige richtig, lasst alles, was er hasst. Der Johannes ist nicht bloß ein finsterer Bote in der Adventszeit, der jetzt irgendwelche Klagelieder singt über die böse Zeit. Ich war ja ein paar Tage weg und habe da so schöne Fernsehgottesdienst angehört, wo auch gesagt wurde, dass das heute in Wackersdorf geschieht und wenn man sich der grünen Bewegung anschließt und wenn man mit Greenpeace ist. Ich bin anderer Meinung. Das ist eine Verdrehung der biblischen Botschaft. Sondern die Johannespredigt heißt, bereite dein Herz, dass Jesus dein Leben in Ordnung bringen kann. Darum geht's doch. Nicht die Schäden irgendwo anders suchen in der Gesellschaft und in Bauzäune mit Eisenträger hinschlagen. Das ist nicht der Sinn. Sondern du dein Herz öffnen, bekehre dich für den Herrn. Und wir sollen das hören in dieser Adventszeit. Und dann wird die Sünde abgetan werden. Ja, gab es nicht im Alten Testament Sündenvergebung. Die hatten doch dauernd Opfer. Und sie wussten ganz genau, die Sünde ist immer wieder da. Selbst der Ritus des großen Versöhnungstages, des Yom Kippurs, der heute noch in Israel der höchste Feiertag ist, kann die Schuld nicht wegnehmen und die Sehnsucht ist, dann kommt er nach diesen Zeiten, wird es endlich so sein, nach den 70. Kommt es. Interessant, dass die Kreuzigung Jesu genau in der Mitte der letzten 70 Jahre wieder läuft. Nach 3,5 Jahrwochen. Auch das ist in der Bibel wieder eine ganz interessante Sache, die Sie häufig finden. Ich möchte aber nicht, Sie wissen, dass es bei mir sonst gar keine Rolle spielt. Nur, wir können viele, viele Dinge finden. Und es hat manche Leute schon gereizt, wie unseren hochverehrten Prälaten Oettinger vor Jahrhunderten, hier sich hinein zu verlieren in die tiefen Geheimnisse. Es gibt Christen, die nur noch grübeln über die Zahlenmystik und mit den jüdischen Kabbalisten dann ganze dickste Wälzer durchforschen. Aber es ist sicher so, dass die Geheimnisse in Gott viel wunderbarer und größer sind, wenn wir schon sehen, wie ein einfaches Blatt in der Natur, ein Blatt am Baum, das im Herbst runterfällt und verdorrt ist und verwest, dass das eine wunderbare Struktur hat. Und dann dürfen wir wissen, dass auch der Ablauf der Geschichte von Gott her seine Struktur und seinen Sinn hat. Nicht in allem, was Menschen tun, sondern in dem, was Gott mit seinem Heil tut. Das ist nicht dem Zufall überlassen. Und es wird ewige Gerechtigkeit gebracht. Das ist eine Erwartung. Was soll denn das sein? Gerechtigkeit ist die Wiederherstellung des Gottesrechts in der Welt. Und Gesicht und Weissagung erfüllt werden. Es wird alles, was in den Propheten steht, erfüllt werden. Das ist auch der Grund, warum ich sage, wir brauchen heute keine Propheten mehr. Alles ist erfüllt in Jesus. Und das ist für Sie eine ganz wichtige Frage, wenn einer kommt und sagt, ich habe neue Prophetien, sondern wir brauchen gar keine. Es ist für uns alles, was Gott gesagt hat, ist Ja und Amen in ihm, sagt der Paulus im 2. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 20. Alles erfüllt. Und die Weissagung und die Prophezeiung ist erfüllt und das Allerheiligste gesalbt. Das Allerheiligste gesalbt. Jesus sprach ja viel von dem Opfer seines Lebens. Und es gab manche Missverständnisse, er hätte gesagt, er wollte den Tempel abbrechen. Dabei sprach er nur vom Opfer seines Lebens. Hat nicht Jesus immer wieder selbst gesagt, dass was im Tempel abgebildet ist, ist nur ein kleiner Vorspann, wie haben die Apostel später wieder gesprochen, vom neuen Tempel? Der wir sind, die Gemeinde, die dargestellt ist, das Allerheiligste, das Opfer, das Gott dargebracht wird. Eine Sprache, die uns als erste ungewöhnlich ist, aber wunderbar, wenn wir den Daniel sehen im Babylonischen Reich, Jahrhunderte vor dem Kommen Jesu. Und Gottes Geist enthüllt ihm so klar und so exakt, was kommen muss. Wir könnten weitere Stellen sagen, Römer 3, 25, wo der Paulus da von der Versöhnung spricht, vom Deckel der Versöhnung, der das Blut Jesu darstellt, gleichsam. Es ist immer ein Bild dieses Allerheiligsten gesprochen, dass das Opfer Jesu an die Stelle dessen tritt, was im Tempel vollzogen wurde. Und das ist für uns gar kein Verlust, dass nach dem Sterben Jesu der Tempel mit seinem Allerheiligsten nicht mehr da ist, weil die Gegenwart Jesu in der Welt von uns gefunden werden kann und er da ist, wo er heute uns seine Gaben schenkt. Das Allerheiligste gesalbt werden. Jetzt möchte ich hier nur sagen, und das soll uns heute Abend wichtig werden, wie wunderbar Gottes Zusammenhänge sind. Und für uns eine wunderbare Einladung, das möchte dir Jesus in diesen Tagen schenken. Was der alten Väter sah, höchster Wunsch und Sehnen war, wie hätte der Daniel gesagt, ihr habt das alles, nehmt es doch. Jetzt brecht dem Frevel die Spitze ab, wirft das Böse nieder, versiegle doch die großen Verheißungen Gottes. Ergeh dich nicht lange in Zweifeln, sondern freu dich an dem bewährten und erfüllten Wort und mach es fest bei dir. Und bau du dieses Heiligtum bei dir, dass du dauernd in das Allerheiligste gehen kannst. Mit Jesus Zwiesprache halten und seine Versöhnung annehmen. An einer Stelle, das würden wir der Vollständigkeit halber vielleicht noch sagen, Vers 27, da würde ich meinen, dass es vielleicht auch mit der Übersetzung schwer sein könnte. Er wird aber vielen den Bund schwer machen. Wunderbar. Ist es schon bei euch richtig drin? Er wird einen starken Bund machen, übersetzt für viele, für Gerhard Mayer. In dem Kreuzestod Jesu ist ein Bund gemacht. Ich möchte ganz ehrlich sagen, dass es Fragen der Erkenntnis gibt an solchen Stellen, die für uns nicht trennend sind. Es gibt Fragen in der Bibel, wo wir sagen, wer hier nicht mitgehen kann, der ist für uns eben auch kein Bruder. Im Verständnis Jesu zum Beispiel. An dieser Stelle der Auslegung von Daniel 9, da ist selbst ein so großer Bibelausleger wie der Jakob Kröker, der wunderbare alttestamentliche Auslegung geschrieben hat, auch den kritischen Theologen gefolgt und sagt, das ist aus der Makkabäerzeit und hat auf Jesus hin nur keinen direkten Hinweis und so weiter. Hochinteressant. Das ist für uns kein Glaubenspunkt. Wie ich sage, wenn einer in der Taufe ein anderes Verständnis hat und die Erwachsenentaufe hat, für mich ist das kein Trennungsgrund. Darüber wollen wir gar keine viel Zeit verlieren und uns nicht streiten. So würde ich es auch bei Daniel 9, Vers 24 und folgenden Versen halten. Lasst uns das nicht ein Problem sein, über dem wir lange grübeln und wo wir uns entzweien. Aber es war einmal wert, in der Adventszeit sich dort hinein zu vertiefen und dann einmal auch interessiert zuzuhören, wenn er irgendwo etwas hört über solche Dinge. Vielleicht sagt einer, ich kopiere mir einmal so ein paar Seiten aus so einer Daniel-Auslegung. Ich möchte das noch einmal genau lesen und verfolgen und mich einfach daran freuen, dass bei Gott alles seinen Sinn hat und dass das Wort Gottes so exakt und verlässlich ist. Wir werden einmal in der Ewigkeit staunen. Ich meine, dass Jesus nicht das so in den Wind gesagt hat, dass kein Wort hinfällt, sondern alles erfüllt wird. Denn wenn das Wort Gottes nicht verlässlich wäre, dann können wir gleich aufstecken. Es ist so wunderbar, dass gerade Jesus immer wieder gesagt hat, es geschah, auf das erfüllt wird. Er hat mit einer Genauigkeit alles bis in die Details erfüllt, bis hin zu dem großen Bund, dem starken Bund für viele, den viele bekommen, Jesaja 53. Ich habe mir hier noch eine Stelle, ich habe überhaupt viele Stellen noch hingeschrieben, aber es reicht hier, bei der Gerechtigkeit, er wird eine ewige Gerechtigkeit bringen, da denke ich an 1. Korinther 1, Vers 30, Christus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Das sind ja alles Bezüge. Sie müssen immer sich vorstellen, der Paulus war doch ein Rabbine, der viele Jahre in dem Alten Testament lebte. Für den kam doch alles wieder in Erinnerung. Und Sie verstehen die Paulusbriefe auch erst wieder hier im Rückblick auf solche Stellen, wo die Messias-Erwartung für die Juden ganz groß ist. Das Judentum jedenfalls, und das möchte ich noch einmal sagen, ist feste Überzeugung, dass sich das auf das Jahr 70 bezieht. Die Zerstörung Jerusalems und dass es genauso sich verhält, wie wir sagen, dass diese 434 Jahre vom Jahr von dem Wiederaufbau Jerusalems von Nehemia zu zählen sind und die 49 Jahre vorher zu zählen sind. Und wir sind hier völlig eins mit Ihnen im Verständnis. Wir unterscheiden uns nur an der einen Stelle, dass wir sagen, in Jesus im Messias erfüllt. Und Sie sagen, nee, der war zwar Jude, aber kein Messias. Und an dem Punkt, da setzt die entscheidende Glaubenserkenntnis ein.